ARD.
Hallo und herzlich willkommen bei Heutzer, Verrat am Fußball. Jede Woche gibt es an dieser Stelle eine neue Episode. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, alle 6 Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Heutzer, Verrat am Fußball.
Eines vorneweg. In dieser Folge geht es sehr konkret um Sportwetten. Das Risiko, süchtig zu werden, ist groß. Hilfe gibt es zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dem Fachverband Glücksspielsucht oder den anonymen Spielern Deutschland. Wir haben euch ein paar Anlaufstellen in der Beschreibung verlinkt. Das hier ist die 3. Folge der 6-teiligen Podcast-Doku über Robert Heutzer. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten von vorne an.
Die Feuertaufe in der C-Jugend-Landesliga bestand Robert mit Bravour. Die in diesem Spiel gezeigten Anlagen versprechen für die Zukunft einiges, auf das man sehr gespannt sein darf. Also, als ob ich da in die Glaskugel hätte schon geguckt.
Robert, da muss mehr Zug rein. Du kannst ja nicht happy-go-lucky durchs Leben gehen als Schiedsrichter. Du musst schon ein bisschen Zug haben.
Er meinte, er kann es nicht garantieren, aber er kriegt das schon hin. Auf jeden Fall habe ich gesagt, er bekommt dafür 8.000 Euro. Aber wenn er es nicht schafft, muss er mir die Kohle zurückgeben.
Und dann habe ich ganz überrascht Roberts Pfiff gehört und ich habe ihm eben gesagt, dass ich perfekt stand, die perfekte Sicht hatte und mir absolut sicher war, dass das Foul außerhalb war und deshalb der Strafstoß eben eine falsche Entscheidung wäre, sondern er die Entscheidung zurücknehmen soll und eben Freistoß geben.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich zu dem Zeitpunkt die gerechte Sache völlig außer Augen verloren habe und schon gar nicht mehr gesehen habe.
Das, was ihr da im Hintergrund hört, ist Zita Zengerling, mitten in Charlottenburg. Zwischen Berlinerinnen, Touristen und Schulkindern am S-Bahnhof fällt Zita kaum auf, trotz Mikro. Hier, in der Nähe des Savini-Platzes, sucht sie ein Restaurant. Das 12 Apostel. In diesem Restaurant trifft sich Robert Heutzer nämlich ein paar Tage nach seinem ersten Manipulationsversuch, der gescheiterten Spielverschiebung in Paderborn, mit Ante Schapina. Beim Spiel hat er versagt. Er hat keine Ahnung, wie die Schapinas reagieren und was jetzt auf ihn zukommt. Als Zita ankommt, hat das 12 Apostel noch geschlossen. Aber man kann sich vorstellen, dass hier an warmen Abenden die Hölle los ist. Durch verglaste Fronten kann man ins Innere des Restaurants schauen. Scheint nicht unbedingt der perfekte Ort für geheime Treffen und Bargeldübergaben zu sein. Trotzdem, immer wieder treffen sich die Schapina-Brüder in solchen Läden mit Geschäftspartnern. Mit den Leuten, die für sie Spiele verschieben. So, wie es Robert Heutzer tun sollte. Aber weil Paderborn gegen Chemnitz zwar gewonnen, aber eben nicht zur Halbzeit geführt hat, haben die Schapinas ihren Wetteinsatz verloren. Mehr als 20.000 Euro hätten sie einnehmen können. So, gar nichts. Und schuld daran ist Robert Heutzer, weil er sich von seiner Assistentin Inka Müller überzeugen hat lassen, als es um einen vermeintlichen Foulelfmeter ging. Im 12 Apostel soll Robert Heutzer jetzt die 8.000 Euro zurückgeben, die er für das Paderborn-Spiel im Voraus bekommen hatte. Er hat alles dabei. Das Treffen beschreibt der Schiedsrichter später in einer Talkshow.
Ja, man hat mir natürlich Vorwürfe gemacht im Hinblick auf dieses misslungene Spiel und man hat gesagt, ich hätte mich da durchbeißen müssen und durchsetzen müssen und diesen Elfmeter durchsetzen müssen. Man verlangt das einfach für dieses Geld und ich müsste das im nächsten Spiel besser machen.
An die Reaktion von Robert Heutzer kann sich Ante Schapina auch noch gut erinnern. In einer Vernehmung schildert er sie den Ermittlern so.
Robert erzählte mir, er hatte das Geld gezählt und dabei immer gedacht, scheiße, scheiße. Ich meinte, ja, natürlich ist das scheiße. Du hast das Geld schon fast gehabt. Und er sagte, sowas passiert nicht nochmal. Er macht es jetzt wieder gut.
Die Aussagen von Ante Schapina haben wir nachgesprochen. Wir haben sie etwas umformuliert, dabei den Inhalt aber natürlich nicht verändert. Robert Heutzer will es also das nächste Mal besser machen. Er ärgert sich. Er will es nochmal versuchen. Er kann das.
Ich habe auch nach der Chance so ein Stück weit gefordert. Dann, ja. Wie gesagt, ich wollte da nicht so als der Verlierer dastehen, wollte mich irgendwie anschließen, wollte auch Teil sein so dieser Gruppe, wollte vielleicht auch die Möglichkeit haben, die besitzen, ohne wirklich groß Aufwand zu betreiben. Mhm. Dadurch, dass es nicht geklappt hat, stand ich natürlich so ein Stück weit in Zugzwang und habe mich auch so ein bisschen genötigt und gedrängt gefühlt, das einfach zu tun und einfach zu zeigen, dass das klappt.
Wenn man über den Fall Heutzer berichtet, muss man auch unbedingt über die Schapiner-Brüder sprechen. Aus Presseberichten wissen wir, dass sie auf Fußballspiele im In- und Ausland gewettet haben sollen. Geholfen hat ihnen dabei ein Netzwerk aus guten Kontakten. Der jüngste der drei, Ante Schapiner, gilt als Kopf der Gruppe. Er ist damals Ende 20, nur ein paar Jahre älter als Robert Heutzer. Und er ist es auch, der seinen neuen Freund Robert Heutzer in das geheime Geschäft der Schapinas einführt. Kroaten sollen sie sein, die Brüder. Das scheint den deutschen Medien damals sehr wichtig. Immer wieder betonen sie es. Viel ist über sie aber erstmal nicht bekannt.
Es verdichten sich nämlich immer mehr die Hinweise, dass er sich in Berlin mit einer Wettmafia eingelassen hat, deren Verflechtungen man momentan nur erahnen kann.
Immer mehr Einzelheiten über die Schiebung von Spielen kommen ans Tageslicht. Inzwischen ist klar, die Kroatenmafia steckt dahinter.
Das Geld habe ihm ein Südländer übergeben, dessen Name nicht bekannt sei, der aber wiedererkannt werden könnte.
Immer wieder ist von der Mafia die Rede. Aber stimmt das wirklich? Steckt hinter dem Betrug eine Wettmafia, die systematisch den deutschen Fußball unterwandert? Wer sind diese Männer überhaupt, die einen der größten Skandale des deutschen Fußballs aufgezogen haben? Ihr hört Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD Audiothek. Ich bin Lauren Schreiner. Folge 3: Brüder. Die beiden ältesten Brüder, Milan und Philipp Schapiner, wachsen in der Nähe von Split auf. Anfang der 70er zieht die Familie dann nach Duisburg. Aus ihrem Nachnamen Schapiner, den man auf Kroatisch mit einem kleinen umgedrehten Dach über dem S schreibt, wird das eingedeutschte Sapina. Wir haben uns für den Podcast für die kroatische Aussprache entschieden, also Schapina. Der Vater arbeitet als Zimmermann, die Mutter ist Reinigungskraft. In Duisburg wird 1976 dann der jüngste der drei Brüder geboren, Ante Schapina. Kurz darauf ziehen sie nach Berlin. Als Ante 11 Jahre alt ist, stirbt der Vater. Milan Schapiner, selbst erst Anfang 20, übernimmt neben seiner Mutter die Verantwortung für seine jüngeren Geschwister. Ante besucht zu dieser Zeit das Gymnasium. Besonders Mathe liegt ihm. Mit Zahlen scheint er was anfangen zu können. Er ist noch ziemlich jung, als er das erste Mal eine Sportwette abschließt. In einer Vernehmung der Staatsanwaltschaft erzählt er:
Mit 12 oder 13 bin ich zum Wetten gekommen. Irgendwann habe ich festgestellt, dass es mehr Spaß macht, sich Spiele anzugucken, ja, wenn man auf sie gesetzt hat.
Ante Schapiner schließt also schon als Jugendlicher Wetten ab. Dafür benutzt er die Namen seiner großen Brüder. Milan Schapiner sieht das gar nicht gerne. Er hält Wetten für ein Glücksspiel, bei dem man auf lange Sicht immer verliert. Milan Schapiners Lebenslauf ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Nach einer Lehre als Elektriker gründet er ein Unternehmen, das Spielautomaten aufstellt. Mit dem Geld, das er damit verdient, eröffnet er das Café King. Zusammen mit seiner Mutter versorgt er die komplette Familie. Manchmal helfen ihm seine Brüder hinter der Bar, im Café King. Ante Schapiner, der Jüngste, schließt in dieser Zeit, er hat gerade sein Abi bestanden, immer mehr Sportwetten ab. In seiner Vernehmung erzählt Ante Schapiner später:
Ende der 90er nahm das Wetten bei mir dann einen guten Lauf und ich fing an, das Ganze ernster zu nehmen.
Ausschlaggebend dafür ist ein Erlebnis im Jahr 1999. Ante Schapiner investiert damals 50.000 Mark, die er beim Wetten gewonnen hat, in eine Langzeitwette. Demnach soll Bayern München in dieser Saison deutscher Meister werden. Der Tipp ist schon damals nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber ganz so selbstverständlich wie heute ist er nicht. Es ist die Saison, in der Leverkusen am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielt. Und als Bayern-Kapitän Stefan Effenberg am 20. Mai 2000 die Schale in den Münchner Himmel reckt, ist Ante Schapina um 100.000 D-Mark reicher. Bis zu seiner Festnahme trägt er den Wettschein von damals als Glücksbringer in seinem Portemonnaie bei sich. Spätestens ab diesem Tag wird Wetten zu einer Obsession, die Ante Schapinas Tagesablauf bestimmt. Ständig schaut er Spiele, ruft Quoten ab, platziert Wetten.
Stunden und Nächte lang habe ich vor dem Computer verbracht. Teilweise bin ich bis 5:30 wach geblieben, habe dann meine Mutter zur Arbeit gefahren und dann bin ich ins Bett gegangen. Morgens gab es Tennis, nachmittags Fußball, nachts US-Basketball. Meine Angst wurde immer größer, etwas zu verpassen.
Zu der Zeit, das muss man vielleicht an der Stelle dazu sagen, läuft alles noch legal. Ante Schapina gewinnt auch, weil er das Geschäft durchschaut hat.
Die Wettbüros waren damals noch unerfahren und haben Quoten falsch berechnet. Ich konnte mir durch das Internet und andere Medien einen Informationsvorteil verschaffen.
Gerade im US-Sport gelingt ihm das gut. Beispielsweise im Basketball. Nachdem die Teamaufstellung bekannt gegeben worden ist, passen die Buchmacher ihre Quoten damals nicht mehr an. Ist dann beispielsweise ein wichtiger Spieler des Favoriten verletzt, sinken natürlich die Chancen auf seinen Sieg. Ante nutzt dann dieses Wissen und setzt auf den Underdog. Er nutzt die Schwächen im System.
Mein Ziel war es, Spiele zu finden, in denen die Quoten höher waren als die dazugehörige Wahrscheinlichkeit.
Das klappt nicht immer, aber ziemlich oft. Übrigens, über Philipp Schapina ist nicht so viel bekannt wie über Ante und Milan. Er ist zwar oft mit dabei, spielt aber in diesem Skandal keine größere Rolle. Deshalb beschäftigen wir uns vor allem mit den anderen beiden. All diese Informationen über Milan und Ante Schapina haben wir ja vor allem aus den Ermittlungsakten. Doch eigentlich wollen wir natürlich am liebsten persönlich mit ihnen sprechen. Also haben wir Anfragen verschickt. Und lange nichts gehört. Bis mir dann Igor Kschaktasch über den Weg gelaufen ist. Bei einem meiner Schiri-Einsätze habe ich ihn nach dem Spiel am Imbissstand angesprochen, weil ich noch wusste, dass die Schapinas mal in seinem Verein Fußball gespielt haben. Und er meinte dann, na klar kennt er die Schapinas. Seinen Kontakt habe ich dann an meine Kollegin Zita weitergegeben, die ihn dann auch wieder beim Fußball getroffen hat. Ich meine, klar, wo sonst?
Wir spielen in Berlin-Liga und das heutige Spiel ist gegen Aldersinspor. Und die sind schon eine sehr gute Gegner, auf jeden Fall auch hier zu Hause. Eine Macht, aber ich erwarte, dass wir auch heute gewinnen.
Igor Kschaktasch ist zweiter Vorsitzender vom SD Kroatia Berlin. Während der Spiele ist er oft einer der lautesten, der sich über uns Schiedsrichter beschwert. Aber nach dem Spiel ist er auch einer der ersten, die ein Bier und Cevapcici bringen. Igor Kschaktasch ist Kroate, genau wie die Schapinas. Anfang der 90er ist er nach Deutschland gekommen, weil in seiner Heimat Krieg herrschte. Kroatia, der Fußballverein, bedeutet Igor Kschaktasch auch deshalb so viel. Hier hat er Anschluss gefunden, seine Freunde und spätere Familie kennengelernt. Seit 1993 ist er im Verein. Bis heute kickt er für die Seniorenmannschaft. Und bei Kroatia hat Igor Kschaktasch auch Milan und Ante Schapina getroffen.
Das heißt, ihr habt sozusagen zusammen gekickt?
Genau, wir haben zusammen gespielt. Wir haben jede Woche mindestens 3-4 Mal trainiert zusammen und am Sonntag Spiel noch dazu und ja.
Milan Schapinas Café, das Café King, ist lange sogar Trikotsponsor von Kroatia. Auch Igor Kschaktasch und das Team hängen da öfter ab. Und natürlich kennt Igor Kschaktasch auch Ante Schapina. Eine Zeit lang spielen sie damals zusammen Fußball, erzählt er. Ante Schapina ist richtig gut. Er steigt mit der Mannschaft sogar in die Regionalliga auf. Damals die dritthöchste Spielklasse.
Und er war auch sehr guter Kicker, hat er sehr gute linke Fuß gehabt. Auch immer Sportler, hat sehr viel gegeben für den Fußball.
Ante Schapina fällt aber auch durch etwas anderes auf. Er fuchst sich richtig rein in die Vorbereitung der Spiele. Bei Profivereinen ist das natürlich nichts Besonderes. Es gehört dazu, die Gegner zu analysieren, Spielzüge anzugucken, Stärken und Schwächen der Spieler zu kennen. Aber Kroatia ist ein Amateurteam. Doch das ist ihm egal.
Er war nicht nur ein normaler Spieler, hat er immer so ein bisschen auch mit dem anderen Augen das bisschen geguckt. Und damals schon hat man gesehen, dass er auch Sinn, sagen wir nicht sagen für die Wetten, aber so hat immer das Gegner immer gut durchgecheckt. Ich weiß auch vor dem Spiel hat er immer gesagt, ey, aufpassen auf dem. Hat er schon ein bisschen mehr Sinn. So.
Ante Schapina versucht offenbar, so dem Gegner einen Schritt voraus zu sein, um das für sich zu nutzen. Ein Wissensvorsprung. Genau wie beim Wetten. Dass er wettet, ist bei Kroatia damals kein Geheimnis.
Und da wusste ich so von dem noch besseren Freund von ihm, dass er jeden Tag 3-4 Stunden verbringt auf dem Computer, immer guckt, wie, was, wer spielt gegen wem und hat immer gut die Mannschaften gecheckt, wer ist verletzt bei dem, wer hat rote Karte, wer ist gelb gesperrt. Und sowas alles, dass er, damals haben die Jungs gesprochen, dass er sehr, sehr viel Sinn für diese Wetten hat.
Als Ante Schapina im Teenageralter anfängt zu wetten, ist der Wettmarkt gerade im Wandel. Langsam eröffnen die ersten privaten Wettbüros. Langsam finden Sportwetten auch online statt und die ersten Wettautomaten werden aufgestellt. Der größte Sportwettenanbieter in Deutschland ist damals noch OZ, ein Teil der staatlichen Lottogesellschaften. Ante Schapina gewinnt oft. Und je mehr Geld er so nach Hause bringt, desto weniger Argumente fallen seinem großen Bruder Milan Schapina gegen das Wetten ein. Irgendwann steigt auch er mit ein. Den Ermittlern sagt Ante Schapina:
Mein Wetterfolg brachte mir Anerkennung als jüngster Bruder gegenüber meinen älteren erfolgreichen Brüdern.
Bald wetten die Schapinas überall, wo sie können. Und besonders Ante Schapina spielt, je älter er wird, um immer mehr Geld. Er wird so gut, dass ihm die meisten privaten Wettanbieter verbieten, mehr zu setzen als ein paar hundert Euro. In manchen Wettbüros bekommt er sogar Hausverbot. In Deutschland lässt ihn irgendwann nur noch OZ wirklich um viel Geld spielen. Dort zu wetten ist aber schwieriger, weil er verschiedene Partien gleichzeitig tippen muss. Nur wenn alle Tipps eintreffen, gewinnt er. Und das passiert Ante Schapina nicht mehr ganz so oft. Im Frühjahr 2004 ist sein Wettkonto bei OZ 500.000 Euro im Minus. Aber aufhören will er nicht. Kann er vermutlich gar nicht mehr. Ante Schapina will sich sein Geld zurückholen. Es ist der Moment, in dem er entscheidet, seine Gewinnchancen auf anderen Wegen zu verbessern. Früher hat Ante Schapina schon mal eine Siegprämie für eine Mannschaft ausgelobt. Damit wollte er das Team motivieren, auf das er eine hohe Summe gesetzt hatte. Das ist legal. Sponsoren machen das genauso. Aber warum sollte es nicht auch umgekehrt gehen? Verliererprämien sozusagen. Nur diesmal nicht für ganze Teams? Das wäre zu riskant. Sondern für einzelne Spieler. Über Kroatia und das Berliner Fußballgeschäft kennt er ein paar Profispieler und Funktionäre. Er beschließt, seine Kontakte zu nutzen und Fußballer für Manipulationen anzuwerben. Ante Schapina und seine Brüder bieten von da an Fußballern Geld, um schlecht zu spielen. Auf diese Spiele setzen sie dann viel Geld, in Kombination mit anderen, nicht manipulierten Spielen. Dabei wetten sie natürlich nicht nur auf eine Spielkombination, sondern setzen auf viele verschiedene Kombinationswetten. Immer mit dabei die verschobene Partie, ihre sogenannte Bankwette. Die Schapinas kennen Spieler im In- und Ausland. Philipp Schapina ist für den österreichischen Markt zuständig. Er soll gute Kontakte zu einem Spieler von Casino Bregenz haben. Ja, der Verein heißt wirklich so. Milan Schapina soll sich unter anderem um türkische Spieler kümmern. Und Ante Schapina kennt irgendwann Fußballer, zum Beispiel aus Chemnitz, Paderborn und Dresden. Gemeinsam bauen sie ein Netzwerk auf. Aus Spielern, die für sie Chancen vergeben, Elfmeter verschulden und Eigentore kassieren. Doch ihr System ist anfällig. Manche Spieler bekommen kalte Füße. Manche bleiben am Spieltag auf der Ersatzbank. Und selbst wenn die bestochenen Spieler das Ding durchziehen, sie sind allein unter vielen. Ein einzelner Spieler kann nur schwer ein komplettes Spiel entscheiden. Und deshalb ist Robert Heutzer so ein Glücksgriff. Er, der Schiedsrichter, ist der mächtigste Mann auf dem Platz. Wenn einer ein Spiel allein entscheiden kann, dann ist es der Schiedsrichter. Er kann den Schapinas zu noch höheren Gewinnen verhelfen. Er ist ihr Ass im Ärmel. Igor Čaktaš, der Kroatia-Vorsitzende, den ich beim Fußball kennengelernt habe, hat auch heute noch Kontakt zu den Šapinas. Manchmal trifft er Milan Šapina bei einem Spiel seines Vereins. Die beiden haben ein gutes Verhältnis, sagt er. Ab und zu streiten sie sich ein bisschen darüber, was aus Kroatia geworden ist. Aber ansonsten verstehen sie sich gut.
Milan kommt auch sehr oft, unsere Spiele zu gucken und einfach ein bisschen Smalltalk, ein bisschen quatschen, ein, zwei Getränke zusammen trinken und mehr oder weniger redet keiner mehr über diese Sachen, ja.
Diese Sachen, diese ganze Betrugsgeschichte, über die wollen wir aber ja sprechen. Also haben wir Igor Čaktaš nach Kontakt zu den Šapinas gefragt und die Nummer von Milan Šapina bekommen. Und meine Kollegin Sita hat dann einfach mal angerufen.
Okay, Leute, ich bin gerade richtig aufgeregt. Ich habe gerade mit Milan telefoniert im Zug. Igor hat da offenbar echt ein gutes Wort für mich eingelegt. Er hat meinen Anruf schon erwartet und war so, ja, ich habe schon gehört, du weißt mehr als ich zum Thema. Und dann ist er natürlich so, ja, aber also ich würde so gern mit dir sprechen und so. Und er war so, ja, komm, machen wir, klar. Also Vorgespräch geht klar und dann würde er gerne mal gucken, was wir da draus machen. Also keine Zusage zum Interview, aber er war so, ja, ruf mich halt zwei Tage vorher nochmal an. Ich bin eigentlich meistens da und dann können wir uns ja treffen.
Das ist die Sprachnachricht, Zita, die du mir geschickt hast nach dem Gespräch mit Milan, nach dem ersten Telefonat mit ihm. Man merkt noch, dass du so ein bisschen aufgeregt bist.
Ja, bisschen ist gut gesagt. Ich war schon ziemlich aufgeregt und ich finde, dass man das auch ganz schön hört. Aber es war ja auch ein super, super wichtiges Gespräch für unser ganzes Projekt hier.
Es klang aber erstmal so ganz gut, also für so einen ersten Kontakt. Wie ging es dann weiter?
Ich habe Milan mehrmals in Berlin getroffen und schon bei unserem allerersten Treffen meinte er, er findet, die schlimmsten Menschen auf der Welt sind Anwälte und Journalisten. Trotzdem lief es eigentlich ganz gut mit uns, sag ich mal. Wir haben wirklich stundenlang gesprochen, wir haben uns mehrmals irgendwie getroffen. Milan kann richtig gut erzählen, auch so von damals. Ich habe auch das Gefühl, erzählt er schon ganz gerne von. Aber er wollte mir kein Interview geben. Also er hat mir alles erzählt, er wollte aber nie in Mikro sprechen.
Und hat er das begründet irgendwie?
Ja, also er hat gesagt, er würde sich einfach nicht so wohlfühlen, in ein Mikrofon zu sprechen.
Okay, und hast du ihm das dann geglaubt oder ist das eher so eine Ausrede für irgendwas anderes?
Nicht so wirklich, aber ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin mir da unsicher. Ich hatte immer wieder, wenn ich nach Berlin gefahren bin, um ihn zu treffen, hatte ich natürlich immer wieder im Hinterkopf, vielleicht entscheidet er sich noch um. Also vielleicht gibt er mir doch noch ein Interview mit Mikro. Und einmal bin ich natürlich nicht nur nach Berlin gefahren, um mit Milan zu sprechen, sondern auch, um mir das ehemalige Café King anzugucken. Und ich war dann also so unterwegs zu dem Ort, zur Rankestraße, ein paar hundert Meter noch, dann stehe ich davor. Und dann kommt der Moment, von dem wir ganz am Anfang im Podcast schon mal erzählt haben, in Folge 1. Dann klingelt mein Handy. Und kein Witz, es ist einfach Milan Šapina.
Hi Milan. Moin.
Wir dürfen Milan Šapinas Stimme leider nicht aufnehmen, deswegen hört ihr hier nur meinen Teil vom Gespräch.
Ich meine, ich nehme an, du hast es dir mit dem Interview nicht anders überlegt, richtig? Das klingt ja jetzt nicht nach Nein. Ja, ich meine, du müsstest ja auch keine Namen nennen. So, das finde ich ja auch völlig in Ordnung. Aber warte mal. Übrigens, ich sitze übrigens gerade vor dem alten Café King in der Rankestraße, als du angerufen hast. Okay, und sag mal, Milan, kann ich die Nummer von Ante haben oder ungern? Ja, schickst du mir mal die Nummer? Nee, überhaupt nicht. Ja, cool, ich danke dir, Milan, wollen wir einfach, und ich schick dir, wenn ich nächstes Mal nochmal da bin, trinken wir nochmal einen Kaffee, oder? Ich danke dir sehr, bis bald. Ciao.
Und, was hat er gesagt?
Milan hat noch Fotos gefunden, die er mir schicken wollte vom Café King früher. Und er will nochmal mit mir sprechen, wieder ohne Mikro. Aber diesmal darf ich alles mitschreiben und für diesen Podcast verwenden.
Immerhin. Also so mit Fotos,
mit seinen Erzählungen, mit den Akten und so, ergibt sich dann ja schon ein Bild von den Brüdern.
Ja, voll. Und Milan hat mir noch zwei Telefonnummern gegeben. Eine von seinem Bruder, Ante.
Geil.
Genau, ja, der weiß ja eigentlich alles, komplett alles. Und deswegen habe ich den dann auch direkt, als ich noch vom Café King war, angerufen. Aber auch der will kein Interview geben und mich auch nicht treffen, weil der ist noch wegen einer anderen Sache auf Bewährung und der hat keinen Bock auf Stress mit den Behörden, wenn er jetzt irgendwie mit der Presse spricht.
Schade. Okay. Ja, ärgerlich. Und was war die andere Nummer?
Die andere Nummer war von Barinda Sodi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Alle nennen ihn nur Gandhi. Ihm gehört das Lokal direkt neben dem Café King. Das gibt's auch immer noch. Und der war mit einem Interview voll einverstanden. Und weil ich ja eh schon in Berlin war, habe ich Gandhi dann am nächsten Tag direkt besucht. Und an das Café King erinnert er sich noch richtig gut.
Also das war ja ein Highlight für Kroatien. Also waren ja alle Kroaten dort. Und unter anderem haben wir hin und wieder mal auch gesehen, diese hier Spieler. Und dann war der Holzer und dann war er noch einer, Manager oder so. Name habe ich vergessen, der war auch sehr bekannt.
Viele Medienberichte stellen das Café King anfangs wie ein Wettbüro dar. Das ist es aber nicht. Es ist ein Café, abends eher eine Art Cocktailbar. Es läuft Fußball und viele der Gäste wetten in richtigen Wettbüros auf die Spiele, die sie dort sehen, sagt Gandhi.
Ich weiß ja, dass wo die Tore geschossen sind, wo die gewonnen haben, irgendwie war der große Schrei. Und dann haben die groß geschrien, oh, Tor, das ganze Land. Und dann ist man kurz rübergegangen, hat man eine kleine Cola getrunken, oh, was ist hier los? Weil ich denke, bei so einer Atmosphäre, wenn du auch sitzen würdest und alle klotzen den Fußball und wetten, oh, der muss ein Tor schießen, dann wird es auch 10 Euro oder 20 Euro. Also ich meine, weißt du, dann fragen wir, was ist los hier? Warum gucken die alle so ernsthaft Fußball und so?
Ich habe auch mal die Fotos mitgebracht, die Milan mir geschickt hat und habe auch noch ein paar andere rausgesucht vom Café King. Ich will dir nämlich mal zeigen, wie das damals aussah. Oder weißt du das schon? Hast du das eigentlich schon mal gesehen?
Nur von außen. Okay. Also so diese klassische Leuchtreklame draußen kennt man.
Ja, perfekt. Alles klar. Warte kurz. So. So, pass auf. Also hier die Bar. Ja, Milan im Vordergrund jetzt, aber egal. Geile Lederjacke.
Ja.
Also ich finde, es ist halt, guck mal hier, so die Bar ist so aus so Fake-Backstein, denke ich mal.
Es ist so richtig 2000er-Vibe. Also so ganz viele verschiedene Lampen und Leuchten, also mit merkwürdigem Licht und vor allem sehr viele Farben, wo ich jetzt sagen würde, die passen vielleicht nicht unbedingt zueinander.
Ja, orange, blau. Es wird wirklich, ja, es wird sehr viel mit Komplementärfarben gearbeitet. Aber hier, guck mal, das ist auch so Palmen.
Das ist so ein bisschen so ein Strandbar-Flair fast, ne? Da.
Ja, ja, voll.
Also es gibt einem so richtig so ein bisschen Urlaubsflair im Vergleich zu so Alt-Berliner Eckkneipen. Alles dunkel, alles aus Holz und man sieht irgendwie nichts vor lauter Rauch.
Ja, ich glaube, das ist schon modern für damals. Weißt du, also es ist ja schon, also wenn wir uns jetzt Anfang der 2000er befinden, dann ist es schon modern und cool und Cocktailbar. Also da geht man vielleicht mal hin, so, weißt du, um Cocktail zu trinken. Ist jetzt nicht so eine schäbige Kneipe oder so.
Vor allem der Name Café ist eigentlich, vor allem wenn man diese Inneneinrichtung anguckt, nicht ganz korrekt. Das ist schon eher Bar.
Aber man sieht, es ist gar nicht so ein kleiner Laden, finde ich. Auch im Hintergrund, ne, so mit der Ecke. So die Bar ist halt riesig, so im Zentrum. Ist schon groß.
Und drumherum so viele kleine Tische unter Palmen. Einfach Palmen am Kudamm.
Schön gesagt. Und was denkst du jetzt über das Café King? Ist so, wie du es dir vorgestellt hast?
Eigentlich nicht. Also ich finde, es sieht jetzt nicht super, super schick aus. Es ist schon eher so 2000er-Style. Aber es ist eben jetzt auch keine Hinterhofkneipe oder irgendwie so ein Kellerloch, in dem man irgendwie so shady Deals macht oder was man jetzt so erwarten würde.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, Ante und Milan wirken ganz anders, als die jetzt in Presseberichten oder so dargestellt wurden, also als ich mir das ausgemalt hatte. Also selbst nach meinem super kurzen Gespräch mit Ante am Telefon hatte ich so das Gefühl, ich verstehe total, warum Leute mit dem befreundet sein wollen.
So wie Robert Heutzer. Also ihm ging es ja ähnlich. Er hat ja auch gesagt, er hat bei diesem Betrug auch mitgemacht, um Ante zu imponieren. Also schon irgendwie so ein bisschen schräg, dass die drei Brüder da jetzt so eine Mafia sein sollen, oder?
Ja, Ante und Milan war mir gegenüber auch immer total wichtig, dass sie eben keine Paten der Mafia waren oder sowas. Also Ich glaube, die Darstellung hat gerade Milan, mit dem ich ja öfter gesprochen habe, richtig verletzt. Also der kam in unseren ganzen Gesprächen immer wieder darauf zurück. Und der meinte, das war eigentlich eine der schlimmsten Sachen, die damals so vorgefallen sind für ihn, dass sie irgendwie als Mafia dargestellt wurden. Also er meint halt, wir sind nur drei Brüder, wir sind keine Mafia.
Klingt das nicht nach was, was vielleicht die Mafia sagen würde? Also das sind immer noch drei Brüder, die einen riesigen Wettskandal zu verantworten haben.
Ja, ich glaube, die Frage bleibt immer, auch in dem Projekt so. Also was kann man Leuten glauben, die schon mal betrogen haben, so? Und deshalb habe ich noch andere Leute gefragt. Also zum Beispiel Igor Kšaktaš von Kroatien, mit dem wir schon mal gesprochen haben. Den habe ich gefragt, was der von dieser ganzen Mafia-Theorie hält.
Ja, erstmal zu dem Thema Mafia, wo das alles rausgekommen ist. Und so. Wir haben einfach, nicht nur wir als Spieler von Kroatien, sondern alle Bekannten von ihm, wir haben einfach gelacht über diese Sachen, weil alle drei sind coole Jungs und ganz normale Jungs, was die einfach Sport und Fußball im Blut gehabt haben. Und dann, wo man liest, in diesem Zeit kroatische Mafia oder Wettmafia oder irgendwie, das war für uns sehr lustig und wir haben alle über sowas gelacht, weil die waren, wie gesagt, alle drei bodenständige Jungs und immer für den Fußball da, immer für den Sport da.
Und Gandhi, den Wirt von nebenan, den habe ich auch gefragt, ob der mal irgendwas mitbekommen hat, so was in die Richtung Mafia gehen könnte.
Mafia. Wenn ich an der eine klatsche, dann kann ich nicht mal aufstehen. Also Mafia, was für Mafia? Idioten. Keine Mafia, große Klappe, mehr nicht. Ach, Mafia, was für Mafia? Nein, nix, null Mafia.
Sogar einer der Staatsanwälte hat am Ende sogar vor Gericht gesagt, dass die Medien mit dieser Mafia-Geschichte vielleicht falsch lagen. Ich habe mir das mal hier notiert. Der sagt, die Täter als Teil von einer Wettmafia zu bezeichnen, halte die Anklage nicht für vertretbar. Die Taten seien eher ein dreistes Bubenstück, aber keine organisierte Kriminalität. Aber da war halt die Mafia-Erzählung schon in der Welt.
Und das ist sie ja auch immer noch. Also viele unserer Gesprächspartner reden ja immer noch von der kroatischen Wettmafia.
Ja, ich habe das Gefühl, dass dieses Bild von der Wettmafia sich ziemlich schnell in der Berichterstattung so verfangen hat. Also meiner Meinung nach sieht man da auch so ein bisschen, dass es in dieser frühen Berichterstattung so eine rassistische Komponente gab. Also es war immer so, unser, also in Anführungszeichen, unser deutscher Schiedsrichter wurde gelenkt von den bösen Kroaten. Dabei sind die Schapinas halt auch schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Und Holzer ist zwar immer der Buhmann, so sein Gesicht ist immer riesengroß überall drauf, aber die Schapinas stehen sozusagen noch dahinter.
Und gemeinsam betrügen sie ganz Fußball-Deutschland. Also schon eine perfekte Geschichte. Also du hast irgendwie so diesen Bad Boy, Holzer, du hast ihn gelenkt von der kroatischen Wettmafia im Hintergrund, hinter Männer, niemand weiß genaueres über die. Und da hat man die betrogenen Fußballfans, die treuen Fans. Also es ist eine super Geschichte, nicht nur für den Boulevard. Also auch wir merken ja noch, dass es irgendwie faszinierend ist.
Und es gibt noch eine andere Sache, die Milan und Ante anders beschreiben, als sie in vielen Medien steht. Und als auch Robert Holzer die erzählt. Das ist die Geschichte, wie Robert Holzer ins Café King gekommen ist. Und davon gibt es zwei Versionen. Die erste Version ist quasi die, die Robert Holzer erzählt und die von einigen Medien aufgegriffen wurde. In der ist eine Person besonders wichtig. Das ist Tommy, der Cousin von den Schapinas, der Geschäftsführer vom Café King. Der ist auch Schiedsrichter und der soll sich in die Schiedsrichtergruppe von Robert Holzer eingeschleust haben. Der soll dann Robert Holzer ins Café King gelockt haben, damit die Schapinas den dann quasi mit ihren teuren Autos und den kostenlosen Drinks irgendwie ködern konnten. Und dass er dann so Bock bekommt, quasi mit denen Geschäfte zu machen, damit er das alles auch haben kann. Also die haben die dann irgendwie emotional abhängig gemacht.
Das ist auf jeden Fall die Geschichte, die ich auch kenne. Ja.
Ja. Aber Milan hat mir quasi geschworen, dass das nicht so war. Also, dass niemand Robert Holzer absichtlich ins Café King gelockt hätte. Dass Tommy in derselben Schiedsrichtergruppe war wie Robert Holzer, das war absoluter Zufall. Und er hat auch nicht nur Robert Holzer mit ins Café King gebracht, sondern diese komplette Gruppe. Und Robert Holzer hat es dann einfach so gut gefallen, dass er immer wieder gekommen ist. Das hat mir Tommy auch genauso bestätigt.
Und was sagen Sie, wie dann Holzer zum Betrüger wurde?
Also Milan sagt, dass sie Robert Holzer gar nicht überreden mussten. Der hätte das so von sich aus selbst vorgeschlagen. Und das hat Ante Schapina auch selber in seiner Vernehmung so gesagt.
Er hat mich gefragt, was es mir wert wäre, wenn Paderborn am Wochenende gewinnt. Ich wusste nicht so wirklich, was ich davon halten soll, weil er ziemlich angetrunken war. Also habe ich ihn gefragt, ob er das ernst meint. Er sagte ja und meinte, ich soll es mir mal überlegen.
Und hat Milan auch eine Theorie, warum Robert Holzer das jetzt falsch darstellen sollte? Also seine Aussagen haben ja eigentlich sonst gestimmt.
Am Ende hat Robert Holzer die Schapinas ja verpfiffen. Und Milan sagt, so das nimmt ihm überhaupt nicht übel. So der Druck war so hoch, Robert Holzer musste auspacken. Aber Milan hat irgendwie das Gefühl, dass Robert Holzer die Brüder, also die Schapinas, schlechter gemacht hat, als sie eigentlich waren, um selber besser dazustehen. Und das geht für ihn halt gar nicht. Für den ist das schon eine Form von Verrat, glaube ich.
Und welche der zwei Versionen mit dem ersten Besuch im Café King stimmt jetzt?
Jo, das fragst du mich. Sicher sagen können wir das nicht. Ich glaube, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Also ich glaube nicht, dass Robert Holzer extra ins Café King gelockt wurde. Ich glaube aber trotzdem, dass es so eine Art Druck gab auf ihn, also dass er schon cool sein wollte und deswegen mitgemacht hat. Und ich bin überzeugt davon, dass Ante Schapina und Robert Holzer richtig, richtig gute Freunde waren. Milan hat mir mal gesagt, fast wie Brüder. Und deswegen haben die Schapinas Robert Holzer auch super viel anvertraut und deswegen hat er vielleicht auch so das Bedürfnis zu machen, was die sagen irgendwie. Ante Schapina hat dazu auch was in seiner Vernehmung gesagt.
Grundsätzlich habe ich mir Mühe gegeben, den Beteiligten nichts voneinander zu erzählen. Niemand wusste alles, sondern jeder wusste nur das Nötigste. Der Einzige, der mehr wusste, war Robert, weil wir Freunde waren.
Und dass Robert Holzer schon auch selbst Bock hatte, Geld zu verdienen und mitzumachen, das wird schon auch eine Rolle gespielt haben. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht auch Druck gespürt hat, dass er irgendwie durchziehen müsste, weil sie eben Freunde waren und weil er die nicht enttäuschen wollte und weil er cool sein wollte. Und dazu passt auch, dass er nach seinem allerersten Manipulationsversuch, der ja gescheitert ist, auch unbedingt weitermachen wollte.
Am 30. Mai 2004 schafft es Robert Holzer das erste Mal, ein Spiel zu verschieben. Der Wuppertaler SV spielt in der Regionalliga zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen. Robert Holzer soll es nach seinem verpatzten ersten Versuch selbst vorgeschlagen haben, erzählt Ante Schapina den Ermittlerinnen und Ermittlern.
Robert erzählte mir, am Wochenende pfeift der Wuppertal gegen Bremen Amateure. Er sagte, schau mal, ob da was geht. Er wollte eine zweite Chance.
Ante Schapina checkt also die Quoten. Er entscheidet. Wuppertal soll zur Halbzeit führen und am Ende auch gewinnen. Vor dem Spiel bekommt Robert Holzer dafür 3.000 Euro. Und diesmal klappt es. Wuppertal führt zur Halbzeit und gewinnt das Spiel. Robert Holzer sagt später vor Gericht aus, dass er nach dem Spiel eine SMS von Ante Schapina bekommt.
Jetzt bist du mein Mann.
Das nächste Spiel, eine Woche später. Braunschweig gegen FC St. Pauli in der Regionalliga. 6.000 Euro für Robert Holzer, wenn Braunschweig gewinnt. Er erkennt dem FC St. Pauli 2 Tore ab. Und nach dem Spiel fährt er direkt ins Café King, um mit den Brüdern zu feiern. Ante Schapina erzählt später,
ich habe an diesem Spieltag sehr viel Geld gemacht. Weil Robert viel machen musste, habe ich etwas obendrauf gelegt. Ich habe gesagt, du darfst es dir aussuchen. Entweder 2.000 Euro oder einen schönen Plasmafernseher. Er hat sich für den Fernseher entschieden.
Und Robert Holzer und die Schapinas machen immer weiter. Hansa Rostock gegen FC Middlesbrough, Freundschaftsspiel 3:1 für 1.000 Euro. SC Paderborn gegen den Hamburger SV, Pokal 4:2, 20.000 Euro. MSV Duisburg gegen Greuther Fürth, zweite Bundesliga, 1:0, 5.000 Euro. LR Aalen gegen Wacker Burghausen, zweite Liga, 1:0, rund 30.000 Euro für Robert Holzer. All diese Spiele stehen später in der Anklage unter Verdacht, manipuliert gewesen zu sein. Dabei geht es immer um das gleiche Schema. Quoten prüfen, Ergebnis vereinbaren, Anstoß, Tor, eiserne Miene bei Robert Heutzer, großer Jubel bei den Schapiners. In Berlin, Wettscheine einlösen, Schulterklopfen, Party machen im Café King. 6 Monate geht das so. Robert Heutzer sagt später:
Ich habe mir natürlich auch ein dementsprechendes Leben gegönnt. Hab den großzügigen Kerl gespielt, hab mich auch gern wichtig getan vor Freunden und alles so ausgelebt, wie ich es vielleicht auch immer gerne haben wollte.
Fast 2 Millionen Euro verdienen die Schapiners durch die Wetten auf verschobene Spiele. Und das ist nur die bekannte Summe für Wetten, die ihnen nachgewiesen werden konnten. Vermutlich waren die Gewinne aber noch viel höher. Ganz genau kann man das nicht sagen. Es gibt nicht immer Belege. Außerdem wetten die Schapiners oft über Mittelsmänner im Ausland. Und sie kooperieren offenbar sogar mit anderen Wettbetrügern, geben sich untereinander Tipps zu manipulierten Spielen. Auch wenn die Brüder vielleicht keine Mafia sind, ein Netzwerk bauen sie sich schon auf. Es läuft gut für die Schapiners und für Robert Heutzer. Vielleicht zu gut. Robert Heutzer verliert aus den Augen, warum er eigentlich mal Schiedsrichter geworden ist.
Das Unparteiische war gänzlich verloren. Also da ja. Gab es nichts Unparteiisches mehr. Es war ja dann wirklich irgendwann so schlimm, was ich ja auch schon sagte, dass man nur noch das Geld gesehen hat. Ja, dass man unter diesen Vorzeichen der Planung aufs Spielfeld gekommen ist. Dass man halt nur noch äußerlich der Schiedsrichter war, innerlich quasi fast als zusätzlicher Mann für die jeweilige Mannschaft gewirkt hat. Und dann wie so ein Spielmacher sich hier bewegt hat, das Spiel mal schnell gemacht hat, mal langsam gemacht hat. Ewig in die gleichen Richtungen entschieden hat, da wo es natürlich möglich war. Und mitunter Entscheidungen getroffen hat, die ja, alles andere als verwunderlich waren.
Insgesamt 9 Spiele soll Robert Heutzer laut Anklage versucht haben zu manipulieren. 6 davon erfolgreich. Darunter auch sein wohl größtes. Das Spiel, das alles verändern wird. Robert Heutzers Meisterstück. Und gleichzeitig der Beginn seines Absturzes. Es ist das Spiel, bei dem Ikarus zu nah an die Sonne fliegt. Was ihm erst 20.000 Euro bringt und dann alles verlieren lässt. Und nicht nur ihn. Es ist auch das Ende von Ante, Milan und Philipp Schapiners Geschäft. Von diesem Spiel haben wir schon gehört. Paderborn gegen den HSV im Pokal. Was wir euch noch nicht erzählt haben: Für dieses Spiel haben die Schapiners Unterstützung für Robert Heutzer organisiert. Ein Abwehrspieler beim SC Paderborn. Wir dürfen den Namen an dieser Stelle aus juristischen Gründen nicht nennen. Er weiß von dem Plan, das Spiel zu verschieben. Vor dem Anpfiff trifft Ante Schapiner sich mit ihm in einem kleinen Waldstück am Stadion. Er sagt ihm, der Schiedsrichter sei ein Freund, übergibt ihm 10.000 Euro und erklärt, er solle sich so fallen lassen, dass Robert Heutzer einen Elfmeter für Paderborn pfeifen kann. Er zeigt ihm sogar, wie er sich beim Gegenspieler einhaken und fallen lassen soll. Tatsächlich kommt es im Spiel zu 2 unberechtigten Elfmetern. Trotzdem, in diesem Spiel verhält sich Robert Heutzer etwas zu auffällig. Es gibt Leute im Hintergrund, die werden langsam misstrauisch. Auch wenn die breite Masse davon noch gar nichts mitbekommt.
Nach dem Aus im UI-Cup und 2 Niederlagen zum Bundesliga-Start ist der HSV auch im DFB-Pokal ausgeschieden. Die Hamburger verloren in der ersten Runde beim Regionalligisten Paderborn mit 2:4.
Bei einem Einsatz von 80.200 Euro gewinnen die Schapiners an diesem Tag allein bei OZ einen Betrag von mindestens 778.502 Euro. Aber ihr Erfolg bleibt nicht unbemerkt. Im Sommer 2004, nach dem Pokalspiel des HSV, bekommt Ante Schapiner eine Einladung in die OZ-Zentrale. Die OZ-Vertreter wollen prüfen, ob es sich bei ihrem Großkunden wirklich um einen normalen Kunden handelt oder ob er kommerziell wettet. Aber als sie sehen, dass Ante Schapiner nur ein Student ist, sind sie erleichtert. Als Geste der Freundlichkeit schenken sie ihm sogar ein Portemonnaie und einen Kugelschreiber. Und sie sind nicht die Einzigen, denen Ante Schapiner auffällt. Im September 2004 steht jemand anderes vor seiner Tür. Die Polizei. Es gab eine Geldwäschemeldung. Seine Bank kann sich nicht erklären, wie bei einem Studenten innerhalb von 3 Monaten über 2 Millionen Euro auf dem Konto eingehen können. Die Polizei durchsucht die Wohnung. Ante Schapina erklärt den Beamten, dass er das Geld beim Wetten gewonnen hat. Vorerst hat die Hausdurchsuchung keine Konsequenzen. Hier hätte der Wettskandal schon auffliegen können. Aber stattdessen braucht es 4 Schiedsrichterkollegen von Robert Heutzer, die misstrauisch werden. Und durch die erst Monate später alles auffliegt. Auch diese Geschichte beginnt mit dem 21. August 2004, dem Spiel des SC Paderborn gegen den HSV. Das war Heutzer, Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD-Audiothek. Alle Folgen gibt es jetzt in der App der ARD-Audiothek. Dort könnt ihr auch den Podcast Geheimnisvolle Orte hören. Henrike Möller geht in Berlin und Brandenburg auf Spurensuche und erzählt Geschichten über Orte, die nie erzählt wurden. Mein Name ist Lauren Schreiner. Recherche, Scripting und Co-Moderation Zita Zengerling. Im Rechercheteam waren Lukas Waschbüsch, Jonas Wengert und Max Gilbert. Redaktion Ikone Media, Theresa Volk, Nelly Ritz und Konstanze Radnoti. Redaktion RBB, Matthias Ehlers und Dirk Walzdorf. Projektleitung Ikone Media, Theresa Volk. Projektleitung RBB, Dirk Walzdorf. Fact-Checking, Fabian Dilger. Archivrecherche, Monika Preischel. Sprecher, Sebastian Kempf. Regie, Niklas Gramann. Produktion, Christoph Tampe. Produktionsassistenz, Leonhard Gillhaus. Sounddesign und Komposition, Lenz Schuster. Coverillustration, Jerome Weihrauch. Ein großer Dank geht an Bose Park Productions für ihre technische Unterstützung. Danke an ZDF, ARD, BR, HR, NDR, SWR, RBB, an Deutschlandradio, Sport1 und an die Deutsche Welle, deren Archivmaterial wir verwendet haben. Die Idee zum Podcast hatten Leopold Zag und ich, Lauren Schreiner. Executive Producer sind vom RBB Jens Jarisch und von Ikone Media Reinhard Röde. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.